Moin Moin aus dem Nordhofer Land, live aufgezeichnet am 4.11. im Mittelpunkt von Schleswig-Holstein. Mein Name ist Willi und ich moderiere diesen Podcast mit dem poetischen Namen Podcast Nordhofer Land. Wir informieren euch über die Termine, Orte, Firmen und Institutionen in Nordhof und Umland. Zu meiner rechten Seite sitzt meine bezaubernde Co-Moderatorin Kati. Herzlich willkommen zur Folge Nummer 10. Hallo Kati.
Hallo.
Du musst dicht ans Mikrofon rankommen, sonst hört man dich nicht. Wir haben heute nur eins. Sag nochmal Hallo.
Hallo.
Hallo. Wir haben uns wieder ein schönes Getränk von der Resterampe besorgt. Dieses Mal heißt es NOCO. Das scheint eine Abkürzung zu sein für No Carbs Company. In der Geschmacksrichtung Mango de Sol. Koffeinhaltiges Getränk mit BCAA. Kathi, was ist BCAA?
Gute Frage.
Hier steht in Klammern, verzweigtkettige Aminosäuren. Das klingt gesund.
Finde ich auch.
Zuckerfrei mit Süßmittel, Geschmacksrichtung Mango.
Stattdessen ganz viele Zusatzstoffe bestimmt. Das ist gut.
Die Erzeugnisse sind nicht geeignet für Personen mit eingeschränkter Nierenfunktion und für Personen, die eine Diät mit geringer Proteinzufuhr befolgen. Also, das klingt auf jeden Fall nach einem Naturprodukt. Riechen tut es schon mal, weiß nicht, ein bisschen muffig irgendwie. Boah, weiß nicht. Schmeckt das nach Mango? Sehr süß, wirklich sehr süß. Was sagst du?
Ja, wenn man so an Mangoseife denkt, da kommt der Geschmack. So kann man den Geschmack vielleicht beschreiben.
Wie Mangoseife.
Oder Mango-Duschzeug.
Woher weißt du denn, wie Mango-Duschzeug schmeckt? Ja.
Interessant.
Aber Koffein ist da übrigens auch mit drin. 105 Milligramm. Keine Ahnung. Mal gucken, wie es uns nachher geht. So, was haben wir noch vor in dieser Folge? Wir haben Freikarten für die Nordbau in Neumünster verlost. Die Verlosung haben wir vorher aufgezeichnet. Die Karten sind natürlich schon weg, weil die Nordbau ist ja auch schon zu Ende. Das hören wir uns nachher an. Dann haben wir ein paar Sachen geändert in unserem Podcast. Die erste Änderung betrifft die Termine und aktuellen Infos. Wir haben Feedback bekommen, dass das Vorlesen der Termine sehr langatmig ist. Ja, das haben wir eingesehen und verstanden. Deswegen werden wir die Termine so nicht mehr runterrattern und vorlesen, sondern in einem separaten Newsletter zur Verfügung stellen. Den Link auf den Newsletter, den stellen wir in die Shownotes, braucht ihr denn nur draufklicken. Das ist eine PDF-Datei, wo die ganzen Termine, die in dem relevanten Zeitraum stehen, dargestellt sind. Dann brauchen wir die nicht mehr vorlesen und ihr könnt die in Ruhe nachlesen, wenn ihr das wollt. Was wir aber weiterhin machen wollen, sind die Termine der Kramerscheune vorlesen. Da gibt es drei, die hier relevant sind. Leider alle schon ausverkauft. Wir präsentieren sie euch trotzdem. Das erste wäre direkt heute Heinz Klever, politisches Kabarett, allgemeine Realitätstheorie. Ist von der Seele auf den Leib geschrieben. Politisch unkorrekt, subversiv, kreuz und quer gedacht, gereimt oder auch nicht, gesprochen und gespielt. Vor allem aber so gemeint, also gemeint, das T ist hier in Klammern. Warnhinweis, Sie könnten sich krank lachen. Außerdem gelten immer noch die 2G-Regeln für politisches Kabarett. Gespielt wird nur gekonnt und gepfeffert. Standpunkt zur Lage, Sketche, Songs und Parodien mit hoher Pointendichte. Ein optimales Training für Hirn- und Lachmuskeln. Dazu gibt es musikalische Satire im Stil der großen Komponisten Bernstein, Bach und Bohlen. Gut 20 Jahre gehörte Heinz Klever zum lebendigen Inventar der Leipziger Pfeffermühle. Als Komponist und Texter arbeitet er für die Akademixer, die Funzler, das Zentralkabarett, die Herkuleskeule, die Kiebitzensteiner, das Fettnäpfchen, die Oberhähne oder den Eulenspiegel. Ach ja, im Fernsehen sieht man ihn auch des Öfteren. Zuletzt in Soko Wismar und die Spezialisten. 17.11. Weihnachten mit den drei Herren. Weihnachten mit den drei Herren ist das Weihnachtsspecial von Rotbock Hörspiele. Wer die drei New Yorker Ermittler Walter Jefferson Isaac Weinstein und Julius Steinberg von ihren Live-Hörspielen kennt, weiß, dass Genie und Wahnsinn, schwarzer Humor und trockene Statements feste Begleiter ihrer Unterhaltungsmission sind. Am Jahresende stecken Christian Kock, Ingo Rotkowski und Kai-Peter Beusen jedoch dem Weihnachtsbaum die Spitze auf. Das Weihnachtsprogramm des Kieler Hörspielensembles ist eine Mischung aus Hörspiel, Comedy, szenischer Lesung, Live-Konzert, in Klammern Gesang, Klavier, Gitarre und Impro-Theater. Die drei Künstler werfen hier publikumsnah ihre jahrzehntelange Erfahrung als Hörspielproduzenten, Sprecher, Schauspieler, Musiker und Comedian in den Schmelztiegel der Unterhaltung und schaffen ein kulturelles Highlight, das in der Form einzigartig ist. Der dritte und letzte Termin in diesem Jahr in der Kramerscheune ist leider ebenfalls ausverkauft. Weihnachten mit Godewind am 8.12. Hier ist noch ein Hinweis, das Konzert findet im Deutschen Schallplattenmuseum Norddorf statt. Godewind, das ist Musik zwischen den Meeren. Nordisch, echt, frisch. Seit über 40 Jahren ist die Gruppe Godewind nicht nur auf den Bühnen Norddeutschlands unterwegs, sondern tourt weit über die Grenzen der Fischkörper hinaus und ist zum festen Bestandteil der norddeutschen Sprach- und Liedkultur geworden. Zu den alten Bekannten Anja Bubitz, Vocals, und Heiko Reese, Drums, Vocals, gesellen sich seit 2020 Gerrit Hoss, Gitarre, Vocals, und Kai Lindner, Piano, Vocals. Beide haben sich in der norddeutschen Musikszene längst ihren eigenen Namen gemacht. Mit ihren 45 produzierten Alben auf Hoch- und Plattdeutsch erweitert die Gruppe stetig ihre Fangemeinde. Godewind, mal akustisch in einem gemütlichen Club oder auf großen Bühnen, gerade zur Weihnachtszeit. Die Band versteht es, in jedem Raum ihre Fans auf eine Reise durch den Norden mitzunehmen. Musik ist ihre Leidenschaft und die Verbindung zu ihrem Publikum. Der langjährige Erfolg von Godewind sei ein Beitrag dafür, wie sehr wir Menschen Vertrautheit, Nähe und Geborgenheit brauchen und in dieser Musik finden. So der ehemalige Ministerpräsident Peter Harry Carstensen. Neben ihrem aktuellen Weihnachtsalbum haben Godewind einige Überraschungen im Norddorfer Programm dabei, wie zum Beispiel ins Plattdeutsche übersetzte Coversongs berühmter Vorbilder. Okay. Kathi, du hattest schon Erfahrungen mit Godewind gemacht. Kannst du dazu was sagen?
Ja, die waren mal hier in der Schilper Mehrzweckhalle. Was auch schon ewig her, da war auch noch eine andere Besetzung. Aber kann ich bestätigen. Also es war ein netter, gemütlicher Abend mit schönen Liedern, toller Stimmung und die waren auch total nett und nahbar sowieso. Kann ich empfehlen.
Das waren die Termine der Kramerscheune. Dann haben wir einige Termine, auf die wir euch hinweisen möchten. Das erste ist der offene Adventskalender in Schill. Kathi, kannst du was dazu sagen, was das ist?
Also es fängt erstmal an, dass eine Liste ausgelegt wird. Da können sich alle im Dorf, die mitmachen wollen, eintragen. Die Idee stammte, wie ich mich, glaube ich, recht erinnere, von Anja und Heiko Höpken damals hier im Dorf. Die dachten, das wäre eine gute Möglichkeit, dass alle zusammenkommen, für eine Stunde gemütlich Glühwein trinken, sich austauschen und so ist das entstanden. Und das wird gut angenommen, da machen viele mit und das ist jedes Jahr wieder schön. Vielleicht für andere Dörfer mal eine Idee, das auch mal zu machen.
Die Idee dabei ist auch, das relativ ungezwungen zu machen. Das heißt, wenn man seine Garage, seinen Carport für den offenen Adventskalender bereitstellen möchte, muss man nicht großartig Buffet aufbauen oder solche Geschichten, sondern die Leute kommen für eine Stunde, halbe Stunde, Stunde vorbei, trinken Glühwein, Kakao für die Kinder. Manchmal stehen auch Kekse da oder manche Leute machen sich sogar die Mühe und backen Kuchen oder schmieren Schmalzbrot oder solche Geschichten. Also gibt es viele verschiedene Varianten, aber letzten Endes ist die Idee, das so einfach wie möglich zu halten.
Aber es wird auch manchmal was vorgelesen oder Gitarre gespielt. Das ist immer richtig nett.
Ja, sehr gut. Wir haben uns natürlich auch dafür angemeldet. Wir sind dann am 16.12. dabei. Also alle Schülper sind dann gerne herzlich eingeladen, bei uns vorbeizukommen. So, nächstes Thema ist Dämmershopping, Kathi. Das hattest du in dem, wie heißt das jetzt, Norddorf Journal?
Norddorf Regional.
Norddorf Regional gelesen, dass in Norddorf Dämmershopping stattfindet. Was ist denn das genau?
Ja, vor allem findet das zum 21. Mal statt. Das wird jetzt sein am jetzigen Freitag, am 10. November von 17 bis 21 Uhr. Da wird die Stadt gemütlich gemacht, sag ich mal. Da werden Stände aufgebaut, Essen und Trinken, Musik, Feuerkörbe, Feuerkünstler waren da die letzten Jahre auch mal. Die Kirche bietet Suppe an, war zumindest mal so, wie es jetzt ist, weiß ich nicht. Aber ist auch immer recht gemütlich. Da stellt auch in der Kirche meistens die Kita Norddorf was aus. Das ist auch, nee, gar nicht, weil der evangelische Kindergarten stellt da was aus. Das ist immer ganz nett. Die bieten nette Handwerkssachen an, Marmeladen, Kürbisbrot, total gut. Die Geschäfte bieten Aktionen an, Elektro-Tix macht Live-Musik und so weiter und so weiter. Guckt es euch einfach mal an, lohnt sich.
Da werden wir sicherlich auch mal vorbeischauen. Die nächste Veranstaltung ist der Jahrmarkt. Der findet, glaube ich, jetzt gerade dieses Wochenende statt, ab 4.11. Kathi nickt. Was uns noch eingefallen ist, es gab früher, das ist aber auch schon ewig her, in der kostenlosen Wochenzeitung Hallo Rendsburg Gutscheine, mit denen man sich beim Jahrmarkt für günstig Geld Fahrchips kaufen konnte. Kathi hatte vorhin mal in die aktuelle Zeitung reingeguckt. Das gibt es anscheinend nicht mehr. Da können wir mal beim Stadtmarketing fragen. Die müssten das eigentlich wissen, ne?
Ja, genau. Würde mich auch mal interessieren, warum es das nicht mehr gibt.
Genau, das war also gerade für junge Familien war das eine schöne Sache, weil doch diese Fahrgeschäfte mitunter recht teuer sind. Und die Kleinen, die wollen ja natürlich nicht nur einmal mit dem Kinderkarussell fahren, sondern am liebsten den ganzen Tag. Und gerade für junge Familien ist das natürlich ein Kostenfaktor. Und ich weiß, dass uns das früher immer sehr finanziell geholfen hat, dass man damit eben ein paar mehr Fahrten sich kaufen konnte. Okay, wir hatten Karten für die Nordbau verlost. Wir hatten unter den Zehntausenden von Einsendungen, haben wir zwei Gewinner gezogen. Wie sich diese Ziehung angehört hat, die haben wir im Vorwege aufgenommen, das hören wir uns jetzt mal an.
So, wir hatten ja aufgerufen, dass sich unsere Hörer für Freikarten für die Nordbau bewerben sollen. Und wir haben tatsächlich, also aufgerundet, Hunderttausende von Einsendungen bekommen. Und die wollen wir heute verlosen. So, dann würde ich Kathi einmal bitten, die Einsendungen, die wir alle auf entsprechende kleine Pappbälle geschrieben haben, damit wir es gleich ziehen können, würde ich Kathi einmal bitten, all die Hunderttausenden von Einsendungen in unsere Verlosungstonne zu werfen. Kathi, dein Auftritt. Ja, dann bitte einmal mischen. Ja, ich glaube, das reicht. Und dann wird als nächstes Kathi als unsere Glücksfee aus den Einsendungen zwei Gewinner für die Freikarten für die Nordbau ziehen. Kathi, bitte die erste Ziehung. So, und gewonnen hat?
Das ist einmal der Live.
Live.
Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch. Du hast eine Karte für die Nordbau gewonnen. Und dann ziehen wir noch den zweiten Gewinner für die zweite Karte.
Und das ist der Holger. Herzlichen Glückwunsch, Holger.
Ja, Holger und Live. Herzlichen Glückwunsch. Ihr habt jeweils eine Karte von der Nordbau in Neumünster gewonnen. Viel Spaß damit.
Das war die Ziehung unserer Freikarten. Nochmal ganz herzlichen Glückwunsch an Holger und Live. Und ein herzliches Dankeschön auch nochmal an die Messeleitung der Nordbau für die Freikarten, die uns zur Verfügung gestellt worden sind. Ach ja, und nochmal direkter Aufruf an Holger und Live. Schickt uns doch mal euren Erfahrungsbericht, wie das bei der Nordbau gewesen ist. Nächstes Thema. Wir hatten schon bei der letzten Folge dazu aufgerufen, dass wir ein weiteres Gewinnspiel im Petto haben, was immer noch läuft. Das sind die Gutscheine für ein Halbjahresabo bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, also eine überregionale Zeitung. Wenn ihr euch dafür interessiert, schickt einfach eine E-Mail, schreibt in Betreff rein, FAZ, an mail@podcastnorddorferland.de, dann kommt ihr in den Verlosungstopf. Ich denke, die Verlosung werden wir Ende Dezember machen, weil die Abos ab Januar gelten. Dann haben wir Feedback bekommen für unseren Podcast zwei E-Mails. Die möchte ich mal vorlesen. Holger hat geschrieben, neuer Podcast ist prima. Danke für die umfangreiche Ankündigung meiner Termine in der Kramerscheune. Holger gehört zur Kramerscheune dazu. Zweites Feedback kam von Live. Euer Podcast ist echt gut und informativ. Der Klang ist mittlerweile perfekt. Bei so vielen Terminen solltet ihr vielleicht eine oder die Liste mit allen Terminen veröffentlichen, sodass man diese nachlesen kann. Dankeschön und weiter so. Ja, diesen Hinweis von Live haben wir, wie eingangs erwähnt, zum Anlass genommen, um einen Newsletter zu erstellen, damit wir euch hier mit den ganzen Terminen nicht erschlagen und ihr die in Ruhe nachlesen könnt. So, dann sind Kati und ich unterwegs gewesen. Wir waren in der Wittdorfer Brauerei in Neumünster und haben dort ein Biertasting gemacht. Und wie das so gewesen ist, das hört ihr jetzt.
Moin Moin, Willi on Tour für den Podcast Norddorfer Land. Wir sind heute etwas außerhalb unseres normalen Einzugsgebiets in Neumünster unterwegs und wollen uns heute die Wittdorfer Brauerei in Neumünster angucken. So, wir sind jetzt in der Wittdorfer Brauerei angekommen, haben uns hier mal so einen kleinen Platz gesucht, haben uns gerade bei dem Brauereibesitzer angemeldet und haben jetzt auch schon die ersten Getränke zum Probieren gekriegt. Wir probieren jetzt das erste Getränk. Hat er gesagt, was das ist? Oh, das ist gut. Entschuldigung, zum Wohl. Prost. Prost. Also das erste Bier, da müssen wir gleich mal fragen, was das für eins ist. Schmeckt aber sehr mild. Ne? Sehr, sehr mild und Geschmack. Also es gefällt mir. Kathi, wie schmeckt?
Das ist okay, ist lecker. Dafür, dass ich so ein Bier trinke.
Sehr gut. Wir sitzen in einem Zelt, was hier vor dem Eingang der Brauerei steht. Wir sind schon mal kurz drin gewesen, haben dort die diversen Kessel gesehen. Und wie gesagt, direkt neben dem Eingang ist ein kleines Zelt mit Bierzeltgarnitur, mit einer Theke. Und da haben wir mal Platz genommen, ein bisschen Deko auf dem Tisch, ein Flyer, wo für das 04321 helles Stadtbier geworben wird. Das könnte das tatsächlich sogar sein, was wir gerade trinken. Aber das kriegen wir raus. Das erste, was wir jetzt probiert haben, was ist das für eins?
Das ist unser helles, das heißt 04321. Das ist ja die beste Telefonvorwahl, die es gibt eigentlich. Daher kam die Idee für diesen Namen. Das haben wir natürlich eiskalt geklaut. Unser Braumeister kam aus Berlin. In seiner alten Brauerei gab es ein Bier, das hieß 030. Genau, wie das, was ja die Telefonvorwahl von Berlin letztendlich ist.
Ja.
Aber wir haben gesagt, wir haben eine viel bessere Telefonvorwahl und haben unser helles halt 04321 getauft.
Ja, sehr gut. Wir haben das eben schon probiert. Das schmeckt sehr gut.
Das zweite Bier, das ist quasi ein dunkles Kellerbier. Kellerbier heißt ja, dass es nicht gefiltert ist, sondern so, wie es aus dem Tank kommt, füllen wir es auch ab. Und man sieht schon von der Farbe, ein schönes Rotbraun hat dieses Bier. Und es riecht sehr viel brotiger, sehr viel malziger, so ein bisschen nach Schokolade. Genau, das ist unser dunkles Arbeiterbier und das heißt Hinselmann. Mhm. Weil Hinselmann war die letzte echte Neumünsteraner Brauerei, die es ja gab in der Stadt. Ja, Prost.
Prost.
Neumünster hat ja eigentlich eine ganz tolle Brautradition. Hier gab es sehr viele Brauereien. Und die letzte, ich sag mal so richtig neue, echte Neumünsteraner Brauerei war eben die Hinselmann Brauerei. Die hat auch das tolle Gebäude gebaut in der Brachenfelder Straße. Das heißt jetzt Alte Holsten Brauerei, weil Hinselmann 1922 mit Holsten fusioniert hat. Und seitdem wurde in Neumünster nur noch Holsten gebraut, bis 86. Und dann haben wir den Standort hier geschlossen. Holsten wurde ja früher gebraut in Neumünster, in Kiel und in Hamburg, in Altona. Und Kiel und Neumünster haben sie dann geschlossen, Mitte der 80er Jahre, und dann nur noch in Altona gebraut. Mhm. Und inzwischen sind die auch schon aus der Stadt raus und brauen ja dann, ich weiß gar nicht, wo die neue Brauerei ist, aber wir haben eine neue Brauerei gebaut. Und Holsten wird ja auch mittlerweile zu Karlsberg, ist ja keine eigenständige Brauerei mehr.
Ja, das stimmt. Ich fahre ab und zu an der Holstenbrauerei in Hamburg vorbei mit dem Zug und das blutet mir jedes Mal das Herz, wenn ich das sehe. Da ist
eine Wohnung gebaut oder sowas, glaube ich. Ne?
Der ist ja auch nebenan, ist so ein Vorplatz, der gehörte, glaube ich, der Bahn. Ja. Da haben die vor 3-4 Jahren angefangen, Wohnungen zu bauen. Das ist auch alles jetzt bebaut und ich nehme mal an, jetzt machen sie das Gleiche, da wo die Holstenbrauerei früher gewesen ist oder jetzt noch die Ruinen stehen.
Ja, genau. Und Leider ist das so gekommen, dass Neumünster dann nicht mehr gebraut wurde, eben als die Holstenbrauerei sich dann aus Neumünster zurückgezogen hat. Und wir haben dann beschlossen, Mensch, lass uns doch wieder ein Bier brauen, das an diese tolle Brautradition erinnert. Und das ist genau unser Hinselmann dunkles Arbeiterbier, haben wir es dann genannt, weil das eben das Bier der Arbeiter hier war. Neumünster ist ja eine Arbeiterstadt, hier gab es viele Tuch- und Lederfabriken. Und da kam das eigentlich her.
Ist dann von der ursprünglichen Rezeptur noch irgendwas übrig geblieben oder habt ihr das komplett neu euch ausgedacht?
Nee, also wir haben Beschreibungen gefunden, wie das Bier wohl geschmeckt haben soll damals, aber keine Rezepte mehr oder sowas. Aber von dem Hinsemann tatsächlich gab es kein Originalrezept, nur Beschreibung, wie es geschmeckt hat. Und danach haben wir es dann wieder sozusagen nachgebraut und uns diesem Geschmack genähert. Wir haben ein bisschen rumexperimentiert und sind dann letztendlich bei so einem dunklen Kellerbier gelandet. Mhm. Und das ist tatsächlich eins unserer bestverkauften Biere so. Klar, das Helle ist immer Nummer eins, aber das Dunkle läuft auch ganz gut. Und wir haben mit diesem Bier einen Preis gewonnen. Wir haben nämlich den European Beer Star gewonnen damit. Das ist so einer der bedeutendsten Bierpreise, den es gibt. Okay. Vor 3 Jahren als das beste dunkle Kellerbier in Europa.
Glückwunsch.
Ja, genau. Wir haben das natürlich medial komplett ausgeschlachtet hier. Wir haben uns den alten Braumeister von Holsten eingeladen, der Gerd Hauer. Der war hier und dann haben wir eine Pressekonferenz gegeben mit kamen Kieler Nachrichten und so und hat dann Fotos gemacht und hier beste Europameisterbier kommt aus Neumünster und sowas. Und nächsten Tag kamen die ganzen Leute hier angewandert. War noch nie hier, wussten gar nicht, wer wir sind, aber wir wollen das Gewinnerbier. So. War marketingtechnisch richtig gut, ja.
Cool, ich hatte auf eurer Homepage auch mal was gesehen, dass hier Sat.1 Regional, glaube ich, mal gewesen ist. Ja. War das das oder war das noch was anderes?
Nee, das war ziemlich, als wir eröffnet haben, haben den Beitrag gedreht, waren den ganzen Tag hier, haben gedreht, als es ganz neu gab damals. Wir haben die Brauerei 2017 eröffnet und die waren dann, glaube ich, in dem Jahr da oder Anfang 2018 muss das gewesen sein.
Ja. Ja, ich habe jetzt zwischendurch auch schon mal an dem dunklen, wie heißt es, Hinselmann?
Hinselmann
genippt, schmeckt sehr, sehr malzig, ja. So mit süßlichen Noten und so ein bitterer Nachgeschmack. Sagt man das, bitterer Nachgeschmack, oder gibt es da auch so eine Begriffe wie beim Wein?
Ja, gibt's schon, aber du musst ja selber wissen, was du schmeckst. Ne? Das ist ja eigentlich immer das Entscheidende. Ich meine, ich kann dir mal viel erzählen, dass es wonach riecht und schmeckt und so weiter, aber das Entscheidende ist ja, was ja jeder selber mal schmeckt. Und wenn es für dich bitter schmeckt, also wir haben noch Biere, die eigentlich bitterer sind. Können wir auch gleich nochmal probieren. Aber ja, also eine gewisse Herbe hat es natürlich. Aber das ist ja auch mal das Schöne beim Bier, dass es dann hinten raus dann auch wieder weggeht. Du lust halt auf den nächsten Schluck. Also tatsächlich ist so, dass das Dunkle ist für uns, wir nennen es immer das Frühstücksbier. Es schmeckt ja auch sehr vollmundig und also vollmundig ist auch so ein Begriff. Vollmundig und süffig darf man als Brauer einfach nie sagen, weil das halt so nichtssagend ist. Genau, ist das Bier süffig. Oder noch besser, wenn ein Gast sagt, ja, aber im Sommer, wenn es richtig heiß ist, dann kann ich mir richtig gut vorstellen. Wenn es heiß ist, schmeckt jedes Bier. Also das hat ja eine gewisse Brotigkeit, Malzigkeit einfach. Das wollen wir mit dem Bier erzielen. Und wir sagen immer Frühstücksbier, weil man statt einem Frühstück auch einfach das Bier trinken kann. Machen wir auch ab und zu. Also, ja, oder zum Frühstück natürlich.
Du hattest gerade gesagt, ich glaube 2018 hattet ihr eure Gründung hier. Ist das richtig? Und wer oder was hat euch dazu animiert, das zu machen? Du hast ja vorher was anderes gemacht. Gab es einen Moment oder gab es irgendjemand, der dich dazu animiert hat, das zu tun?
Also 2018 war das Datum, als wir angefangen haben, hier wirklich zu verkaufen. Gegründet wurde die Firma schon 2017. Aber das ganze Genehmigungsverfahren hat halt sehr lange gedauert. Wir sind immerhin in Deutschland, das muss alles seine Ordnung haben. Und wir haben losgelegt eigentlich aus einer Schnapsidee, wäre jetzt falsch, aus einer Bieridee. Wir haben uns mal fürchterlich betrunken und dazu muss ich sagen, ich selber bin kein Brauer, kein Gelernter. Ich habe mal was ganz anderes gelernt und dann ganz lange in der Bank gearbeitet und ich selber bin Hobbybrauer. Ich habe das mal mit meinem Vater zusammen angefangen. Wir haben uns mal zu Weihnachten so ein kleines Hobbybrauset gekauft und haben dann gleich am ersten Weihnachtstag gebraut, weil da mussten wir nicht zu Oma zur Weihnachtsfeier und hatten eine gute Ausrede. Und das erste Bier war auch gleich richtig lecker geworden. Und dann ging das immer hin und her, dass wir bei ihm gebraut haben, bei mir gebraut haben. Und natürlich, wenn man so ein Hobby hat, dann hat man immer irgendwie die Idee, wie kann ich das zu einem Beruf machen? Ja. Und die Nachbarn fragen immer, kann ich was von deinem Bier haben? Kann ich was kaufen? Als Hobby darf man es natürlich nicht verkaufen, sondern nur verschenken. Zeitgleich war auch ein guter Freund von mir oder ein Mannschaftskollege, den ich vom Tischtennis kenne, der Thorsten. Der hatte seine Firma verkauft oder seine Anteile an der Firma, der hat ein großes Ingenieurbüro gehabt und hat eigentlich ein neues Projekt gesucht. Und in besagter Nacht haben wir sehr viel Bier getrunken und gesagt, Mensch, in der Münster gibt es jetzt seit über 30 Jahren keine Brauerei mehr und wir sind die Richtigen, um das zu ändern. Und haben dann 2017 gesagt, los, wir gründen eine Brauerei, wir machen das einfach mal. Völlig blauäugig und mit wenig Plan haben wir dann lange gesucht und als erstes das größte Problem war, nicht einen Standort zu finden geeigneten. Wer Neumünster kennt, weiß, wir haben ja viele große Logistikhallen, wir haben so kleine Geschäftsläden, wo man so vielleicht einen kleinen Einzelhandel machen kann, aber so eine Industriehalle mit Charme, wo man nett sitzen kann, Das war relativ schwierig und nach langer Suche sind wir hier gelandet. Das ist der Gewerbehof Hermann G. Schmidt in Wittorf. Das ist der Stadtteil, daher kommt der Name Wittorfer Brauerei. Hier haben wir eben dieses Gebäude gefunden. Von der einen Seite roter Backstein, von der anderen Seite neu verputzt. Und hier war früher eine Lederfabrik.
Ah, okay. Das heißt, hier ist nicht früher auch mal eine Brauerei gewesen, sondern was ganz anderes.
Genau, hier war eine Lederfabrik. Die hat dann irgendwann zugemacht. Und jetzt ist seit vielen Jahren hier so Lagerflächen. Akrotat, das ist so ein Maschinenbauunternehmen. Das hat hier nebenan ein großes Lager. Dann ist ein Umzugsunternehmen. Und private Lager sind hier.
Und natürlich vorne Muskelkater, wo man denn Bier gleich wieder abtrainieren kann.
Anders, wenn man trainiert erst und dann Durst für das Bier.
So macht Sinn. Ja, stimmt.
Ist ja isotonisch, ne?
Stimmt. Wie viele Mitarbeiter habt ihr insgesamt? Ich habe auf der Homepage gesehen, dass es auch relativ viele im Catering sind.
Also ich habe 3 festangestellte Mitarbeiter. Einen Brauer, einen, der bei uns Vertrieb und Auslieferung macht und ein Mädel, was sich bei uns um Events und Social Media kümmert. Wir haben im Service immer so zwischen 15 und 20 Personen, die sich das abwechseln. Das sind halt alles, jetzt ist das jetzt 520 Euro, glaube ich, Kräfte. Also,
also Minijobber heißen die, glaube ich, ne?
Meine Eltern helfen auch mit, die sind heute auch in einem Tresen.
Das war der nette Herr, der uns begrüßt hat. Okay.
Am Anfang haben die gesagt, was für ein Quatsch, und jetzt machen hier die meisten Schichten. Also ja, super. Auch wenn ich mal nicht da bin, weiß ich immer, was läuft, wenn die beiden da sind. Die passen sich schon auf.
Ja, sehr gut. Und stellt ihr im Moment Personal ein? Und gibt es bei euch die Möglichkeit, auch eine Ausbildung oder duales Studium zu machen?
Also ja. Wir sind gerade dabei, einen Azubi einzustellen. Unser Brauer, den wir aktuell haben, der hat auch bei uns gelernt. Also wir hatten früher noch einen Braumeister an Bord, der ist inzwischen woanders. Und unser Brauer, der ist jetzt Geselle eben, der hat jetzt gerade einen Ausbilderschein gemacht. Und wir sind gerade dabei, einen Azubi einzustellen. Da sind wir gerade dabei, das einzutüten und wollen dann jedes Jahr einen Azubi einstellen. Und man kann eben, das ist ein Ausbildungsberuf, der heißt Brauer und Melzer, Berufsschule ist in Bremen. Und dann kann man eben ganz normal, wie jede Ausbildung, das lernen. Ein duales Studium gibt es, glaube ich, nicht für Brauer. Man kann es, wenn man, man kann ein Fachhochschulstudium oder ein Universitätsstudium machen. Da gibt es 2 Standorte in Deutschland, in Weinstephan oder in Berlin, wo man das studieren kann.
Weinstephan, das habe ich schon mal irgendwo gehört.
Ja, genau, ist ja also eine der ältesten Brauereien der Welt. Und eben auch die TU München hat da die Außenstelle in Weinstephan, wo eben die Brauer dann studieren, ja.
Dann, wir hatten eben schon eine Brauerei erwähnt, aufgrund des Standorts der Universität. Was unterscheidet euch dann von euren Mitbewerbern? Gibt es ein spezielles Alleinstellungsmerkmal?
Ja, wir machen gutes Bier. Nein, also...
Dass da noch keiner drauf gekommen ist, das in einer Werbung zu erwähnen.
Total einfach. Nee, wir haben kein Felsquellwasser und wir haben auch keine Küstengerste. Wir machen einfach gutes Bier. Nein, also unsere ursprüngliche Idee, als wir diese Brauerei gegründet haben, war eine Brauerei zum Anfassen zu machen. Also hier fährt auch gerade die Bahn hinter uns, längst man hört das, vielleicht im Hintergrund. Also eine Brauerei zu machen, wo die Leute hinkommen können, sehen können, da wird das Bier gebraut, da wird es ausgeschenkt und das sind die Leute, die das herstellen. Wir verkaufen einen Großteil unseres Bieres hier wirklich in Neumünster und Umgebung. Natürlich machen wir auch Sondersude, die wir weiter im Umkreis verkaufen. Aber ich glaube, das Alleinstellungsmerkmal ist wirklich, wir brauen hier für die Leute von hier. Und wir sind in Neumünster die einzige Brauerei, leider. Ich würde mich total freuen, wenn es noch mehr geben würde, weil man befeuert sich ja letztendlich gegenseitig und unterstützt sich. Und jetzt ist die Community eher so ein bisschen weiter gefasst. Also wir verstehen uns sehr gut mit den Kollegen aus Kiel, aus Lübeck, aus Pinneberg und wer da überall so ist. Und auch den Kollegen aus Hamburg haben einen super Draht und man hilft sich gegenseitig. Ich würde mich aber freuen, wenn es 3 oder 4 Brauereien in Münster gibt, weil umso mehr trinken die Leute Bier und umso mehr haben die ein Bewusstsein für das Produkt und warum das ein bisschen teurer ist als andere Biere im Supermarkt.
Ja. Hast du im Kopf, was ihr für einen Jahresumsatz habt?
Ja, also wir haben letztes Jahr 1000 Hektar gemacht, das sind so 100.000 Liter. Dieses Jahr werden es ungefähr 130.000 Liter. Und der Standort, so wie er jetzt hier gebaut ist, ist so für 1700, 1800 Hektar gut. So, und danach müssen wir mal gucken, wo wir noch Tanks hier draußen hinbauen oder so. Weil ihr habt es gesehen, drin ist ziemlich voll gebaut. Da ist nicht mehr so viel Platz, wirklich was Neues reinzubauen.
Zum Vergleich habe ich mal geschaut, in ein olympisches Schwimmbecken gehen 2,5 Millionen Liter rein. Also da seid ihr noch ein bisschen von weg.
Ja, ich habe letztens mit einem Brauer von der Flensburger gesprochen und der fragte, wie viel macht ihr denn? Ich habe gesagt, ja, so 1000 Hektar letztes Jahr, grinst der so ein bisschen und ich sagte, das macht ihr doch einen Tag, oder? in einer Vormittagsschicht. So, so mal zum Vergleich. Also wir sind schon eine ganze Ecke da drunter, aber wir sind halt auch nur 3 Leute, die das machen. Ne? Das, deswegen, wenn man das mal so in Relation setzt und viel Handarbeit, wir kommen damit ganz gut über die Runden.
Sehr gut. Thema Umweltschutz wird ja immer höher gehalten. Ja. Kannst du etwas sagen, was ihr als euren Beitrag zum Umweltschutz definieren würdet? Oder gibt es eine Nachhaltigkeitsstrategie? Oder nutzt ihr sowas zum Beispiel wie Bioprodukte speziell?
Nee, also Bioprodukte, wir verwenden konventionell angebaute Produkte. Man kann Bio machen, aber in einer Brauerei müsste man halt dann komplett umstellen. Also entweder man einfach wegen Kreuzkontamination oder sowas ist dann halt schwierig, das zu trennen. Und wir haben für uns entschieden, bestimmte Produkte gibt es einfach nicht in Bio, bestimmte Hopfensorten, bestimmte Malze. Deswegen haben wir gesagt, nee, wir machen konventionelle Sachen und fahren da eigentlich ganz gut mit. Ja, Nachhaltigkeit. Ein Thema, das ich immer sage, ist, wir verwenden Dosen, dann rümpfen die Leute immer die Nase. Warum Dosen? Ist das nachhaltig oder nicht? Und dann ist immer die Frage, welchen Betrachtungswinkel hat man. Ne? Also füllt man in Dosen ab oder Flasche? Ist mal die Frage, wie weit transportiert man Flaschen? Wie kann man die reinigen? Wie umweltbewusst ist das? Und heutzutage ist es ja so, dass die meisten Brauereien tatsächlich eigene Flaschen haben. Die verwenden gar keine Poolflaschen mehr, sondern haben Flaschen mit einem Relief drauf oder sowas. Und die müssen tatsächlich, egal wo sie hingekarrt werden, immer wieder zu genau der gleichen Brauerei zurückgeführt werden und dort wieder befüllt werden. Und das kann auch nicht Sinn der Sache sein. Und für uns als kleine Brauerei haben wir gesagt, okay, das kann auch nicht sinnvoll sein, jetzt Flaschen immer, die wir kriegen, wegzuschmeißen, weil wir die gar nicht vernünftig oder effizient reinigen können. Wir nehmen gleich vorneweg einen Weggewinn.
Und ich meine, auf einer von euren Dosen mal gelesen zu haben, dass Aluminium zu 100% recycelfähig ist.
Ja, auf jeden Fall. Aber in Deutschland ist es ja so, dass wir das DPG-Einwegpfandsystem haben. Mhm. Das heißt, auf jeder Dose ist ja dieses Logo drauf. Da sind so 2 Flaschen und so ein Kreis drumherum. Ja, okay. So ein spezielles Label. Und ihr bezahlt ja für Einweggebinde in Deutschland 25 Cent Pfand. Und dadurch gibt es eine sehr hohe Rücklaufquote. Die ist über 90%, wo das zumindest in diesen Kreislauf wieder reinkommt. Das landet halt nicht im Müll oder im Busch oder sowas, sondern es kommt halt sehr viel wieder zurück in den Kreislauf für die Pfandautomaten.
So, wir mussten gerade eine dringende Toilettenpause dazwischen schieben und sind jetzt bei der nächsten Runde. Das war das Festtagsbier. Kadi, kannst du mal gucken? Festtagsbier. Ah, Firlefanz Festbier hell. Firlefanz, okay.
Riecht auch sehr. Schön kalt, sehr frisch. Ist auch eher ein mildes Bier. Schmeckt aber doch irgendwie anders als das erste. So ein bisschen fruchtiger vielleicht.
Das ist unser Festbier. Das ist ja jetzt hier diese Zeit dieser komischen Feste in München.
Ah.
Genau, das ist unser Oktoberfestbier. Ähnlich wie ein helles, ein bisschen malziger. Ihr seht ja auch ein bisschen dunkler und ein bisschen mehr... Bisschen mehr Süße, ein bisschen mehr Alkohol.
Wir haben eben etwas Fruchtigeres festgestellt im Geschmack.
Bei dem Bier?
Ja.
Ja, also ich kann ja nicht sagen, was du schmeckst. Ne? Also ich finde es nicht besonders fruchtig. Also wir haben gleich noch welche, die fruchtiger sind noch.
Okay.
Aber es hat auf jeden Fall ein bisschen mehr Alkohol, so gute 6%.
Oh.
Und so ein bisschen süßlicher, ein bisschen auch herber hat es tatsächlich auch. Ja, hinten raus.
Das war das Firlefanz... Festbier, genau.
Ja. Auch Festbier ist flüssig, ne? Also,
ja, tatsächlich.
Ja. Habe ich gefragt, warum, aber heißt halt so, ne?
Okay, du hattest es eben kurz angesprochen, eure Rohstoffe. Kannst du mir sagen, woher die kommen? Also ist das regional oder ist das überregional?
Überregional. Also unser Malz beziehen wir zum größten Teil aus Kulmbach, von einer Melzerei, die heißt Irex, also aus Bayern.
Von Kulmbach habe ich auch schon mal irgendwas gehört.
Auch ein ganz bekannter Braustandort und Melzerstandort. Aus der Rhön kriegen wir was von Rhönmalz, das ist so eine ganz kleine Familienmelzerei. Hier direkt regional gibt es nicht so viele Melzereien. Also vielleicht zur Erklärung, Melzen oder ist ja der erste Schritt des Prozesses, dass die meisten Brauereien nicht mehr selber machen, was aber in spezialisierten Melzereien gemacht wird. Und zwar wird dort... In der Regel ist es ja Gerstenkorn zum Keimen gebracht und dann getrocknet und durch diesen Prozess bilden sich Enzyme in diesem Korn. Und das machen spezialisierte Betriebe, die sogenannten Melzereien. Und der Ausbildungsberuf heißt ja auch Brauer und Melzer. Und hier auf der Ecke gibt es in Hamburg noch eine Melzerei, die Tivoli-Melzerei. Die arbeitet aber eher für größere Brauereien. Wir haben auch nicht ganz so eine große Auswahl an verschiedenen Malzsorten. Dann gibt es noch in Dänemark eine Brauerei Vogelsang, eine Mälzerei Vogelsang. Aber so ganz lokal gibt es einfach keine Mälzerei, keinen Betrieb, der das selber macht. Also das ist der eine Rohstoff. Dann der zweite Rohstoff ist der Hopfen. Da beziehen wir viel aus der Hallertau, also aus, auch wieder Bayern. Das ist eines der größten Hopfenanbaugebiete der Welt. Hier bei uns in Schleswig-Holstein wächst ja kein Hopfen oder nicht wirklich im kommerziellen Maßstab.
Liegt es wenig Sonne oder an der Temperatur?
Klima und der braucht auch eine gewisse Zahl an Tag- und Nachtstunden im Jahr. Und der wächst hier einfach nicht so, dass es sich lohnen würde, ihn anzubauen. Klar, Hefe ist der dritte Rohstoff. Die Hefe propagieren wir zum Teil selber. Das heißt, wir züchten die selber hoch. Das gibt ja so Hefestämme und da kaufen die eben fertig ein. Da gibt es verschiedene Hefelabore, die sind aber weltweit tätig. Mhm. Und der vierte Rohstoff, Wasser, ist natürlich ganz lokal. Da kommt nicht bei uns das einfach aus der Leitung. Also wir haben hier keinen Tiefbrunnen oder sowas, sondern wir haben...
Keine Gletscher.
Wenig. Genau, also Felsquellwasser haben wir auch nicht. Hatten wir, glaube ich, schon mal vorhin. Mhm. Wir haben bestes Neumünsteraner Stadtwasser von den Stadtwerken Neumünster. Also sehr, sehr gutes Wasser.
Und sehr regional auf jeden Fall.
Sehr, sehr regional. Kriegen wir über so eine Pipeline hier angeliefert.
Verrückt.
Ja, verrückt. Genau.
Ja, cool. Wie macht ihr das? Also ihr habt ja mit den Bieren, die ihr herstellt, die haben ja einen gewissen Geschmack.
Ja.
Und ihr seid ja sicherlich bestrebt, dass der Geschmack immer gleich bleibt über die Jahre, obwohl sich ja die Rohstoffe in ihrer durchaus ändern und durchaus geschmacklich so ein bisschen abweichen können. Oder ist das beim Bierbrauen hat das keine Relevanz?
Ja, gute Frage. Also, ja, danke. Nee, ich hole mal ein bisschen aus. Also, Konstanz ist einer der schwierigsten Punkte beim Bierbrauen. Also, als kleine Brauerei oder viele Craftbrauer sagen ja immer hier, das große Industriebier ist Einheitsplörre. Aber man darf nicht verkennen, dass das eine ganz große Kunst ist, ein Produkt, ein Naturprodukt immer gleich zu produzieren. Ne? Das ist auch eine große Leistung. Das fängt an mit der Wareneingangskontrolle, dass man genau weiß, wie viel Extraktgehalt hat jetzt mein Malz. Und die machen das ja so, dass die machen ja jeden Tag Dutzende Sude. Ne? Das ist ja nicht so, dass die einen Sud pro Tag machen, sondern Dutzende in riesige Tanks. Und da wird jedes Mal gegengesteuert. Das eine Bier ein bisschen mehr Extrakt hat als das davor, der Sud. Dann mache ich das ein bisschen kräftiger, das nächste Mal ein bisschen schwächer, mache 1000 Liter Wasser mehr rein, 1000 Liter Wasser weniger. Und am Ende verschneide ich noch drei Tanks miteinander und filter das und mit dem Ziel eben eine genau gleichbleibende Qualität zu erreichen. Das ist aber gar nicht unser Anspruch oder gar nicht unser Ziel. Und selbst bei den Bieren, die wir immer haben, also die ersten beiden Biere waren ja unser helles und unser dunkles, das 04321 und das Hinsemann, selbst bei denen haben wir immer gewisse Variationen drin. Und wir sind ja auch tatsächlich immer noch dabei, das Rezept zu verbessern. Also wir haben jetzt, glaube ich, schon 100 Sude Stadtbier gemacht hier in dieser Brauerei und jedes Mal überlegen wir, was können wir da anders machen, damit es noch mehr unseren Vorstellungen von diesem Bier entspricht. Der normale Konsument merkt da vielleicht keinen Unterschied von Sud zu Sud, vielleicht über die Zeit so ein bisschen, aber für uns ist jeder Sud anders. Wir brauen halt einmal in einen Tank und füllen ihn genauso ab, wie der halt in dem Tank ist. Und darüber hinaus machen wir ja ganz viele Biere, die wir vielleicht nur einmal im Jahr machen oder überhaupt nur einmal. Oder dieses Festbier haben wir jetzt zum letzten Mal, ich glaube, vor 3 Jahren gemacht. Da weiß natürlich kein Mensch mehr, wie das geschmeckt hat. Also da haben wir uns überlegt, halt, wie soll ein Festbier schmecken? Und dann brauchen wir mit diesem Ziel. Also deswegen ist Konsistenz oder gleichbleibende Qualität, also es muss immer gut schmecken, immer fehlerfrei sein, aber es muss nie genauso schmecken wie der letzte Sud. Das ist gar nicht unser Anspruch.
Okay, also das heißt, Entwicklung und Abweichung sind explizit gewünscht.
Ja genau, Verbesserung, genau.
Sehr
also,
gut.
Also Abweichungen, die nun hoffentlich besser sind als das letzte. Ne? Oder ein Beispiel, unser zweit- oder drittmeist verkauftes Bier, das, was wir als nächstes trinken, ist unser Pale Ale, das heißt Trick 17. Mhm. Dort ist bei jeder Charge ein anderer Hopfen drin, explizit gewollt.
Ja, okay.
Damit die Leute auch schmecken können, wie schmecken andere Hopfen. Und wir schreiben auf jede Dose drauf, wie der Hopfen, welcher drin ist.
Mhm.
Und das ist gewollt jedes Mal ein wenig anders. Es ist immer das gleiche Bier, gleiche Idee. Aber es schmeckt jedes Mal ein bisschen anders.
Ja, cool, cool. Eine Frage hat mich beschäftigt noch, als ich mich auf den Termin vorbereitet habe. Wie lange dauert Bierbrauen eigentlich? Wie lange dauert das Herstellen eurer Getränke? Vom hier ist der Sack mit den Rohstoffen bis hier, probier mal.
Ja, also das eigentliche Brauen, also das aus dem Getreide eine Flüssigkeit machen, die dann vor sich hingeht, dauert einen Tag ungefähr, also 7-8 Stunden, einen Arbeitstag. Dann ist diese sogenannte Gärung, also die Hefe verstoffwechselt den Zucker und wandelt ihn um in Alkohol, Kohlensäure und Wärme. Dieser Prozess dauert so ungefähr 2 Wochen und dann muss das Bier nochmal reifen und lagern bei kühlen Temperaturen, um sich zu klären und unedle Aromastoffe abzubauen. Das dauert nochmal so 2 Wochen. Also wirklich vom, die Amis sagen Grain to Glass, also vom Korn zum Glas, in der Regel so 4-5 Wochen. Ein Hefeweizen oder ein Ale kriegt man im Sommer auch mal in 3 Wochen hin, wenn es schnell gehen muss. Und ein schöner dunkler Doppelbock kann auch gern mal 6 oder 8 Wochen im Tank sein. Aber so 4 Wochen ist eine gute Daumengröße. Übrigens, das ist auch ein Punkt, wo uns große Brauereien voraus sind. Dort wird in der Regel das Bier nicht bei allen, aber bei einigen halt ein bisschen wärmer vergoren, gefiltert und abgefüllt. Da geht es dann meistens ein bisschen schneller.
Okay, das ist gut. Das ist eine gute Information. Ich habe mir noch nie eine Vorstellung darüber gemacht, wie lange das eigentlich dauert. Auch eine ganz wichtige Frage, dürfen deine Mitarbeiter eigentlich vom Produkt naschen während des Arbeitstags?
Die müssen das.
Okay.
Nee, ich hatte tatsächlich letztens so ein darf ich das jetzt erzählen aus Datenschutz?
Ich wollte gerade sagen, ich schneide das nachher noch zusammen. Das Schlimme schneide ich sonst raus.
Nein, das darfst du reinschneiden. Hier letztens so ein Aushilfsmitarbeiter hier von einer anderen Firma, der einfach eine Woche beschäftigt werden musste, der hat kein Alkohol getrunken, hat dann eine Malzallergie, und habe ich gesagt, also eine Getreideallergie. Was soll ich mit dem machen? Also so, nein, also natürlich ist Spaß beiseite, so ein ganz wichtiger Punkt dieses Berufs des Brauers ist natürlich das Produkt zu prüfen. Das geht viel über Messungen, optisch mit Messinstrumenten dran riechen, aber letztendlich muss man das Produkt auch probieren. Anzusehen, ist das so, entwickelt sich das so, wie es soll. Und im Grunde genommen probieren wir jeden Tank, gerade in der ersten Woche, jeden ersten oder zweiten Tag einmal. Also wir zwickeln ist der Fachbegriff für sich, was abzwackeln. Also eine Probe aus dem Tank nehmen, zwickeln.
Zwickeln ist der Fachbegriff für sich, was abzwackeln. Das ist auch
schön, ne? Du weißt, was ich meine. Ja, genau, gut, du weißt, gut, was ich meine. Also zwickeln ist der Begriff, sich eine Probe aus dem Tank zu nehmen. Und das ist auch der Grund, warum dieser Bierstil heißt Kellerbier oder Zwickelbier.
Ah, okay. Und
das heißt, so wie der Brauer es aus dem Tank trinken würde. Also nicht weiter behandelt, nicht gefiltert, ja, nicht durch eine Zentrifuge gejagt, nicht pasteurisiert. Das ist halt ein ungefiltertes Bier. Das ist ein Zwickel oder ein Kellerbier.
Und das komplette Gegenteil davon wäre doch ein Eisbier, oder?
Na, also das ist was anderes. Das hat jetzt nicht also, das Gegenteil. Ja, ja.
Eisbier habe ich immer so verstanden, dass das, dass du quasi dieses Bier auf fast null bringst, damit sich an den Schwebeteilchen Eiskristalle bilden, die du dann rausfiltern kannst. Dass du also quasi alles rausfilterst.
Also der komplette Tank wird quasi eingefroren und dann wird unten aufgemacht und das dicke Extrakt läuft raus. Das kennt man vielleicht vom Wassereis aus dem Freibad.
Ja.
Wenn man dran saugt, kann man auch die Flüssigkeit raussaugen. Und das pure Eis bleibt zurück. Und das, was man rausgesaugt hat, ist die verdickte Flüssigkeit. Also man kriegt ein dickeres Bier raus mit mehr Alkohol und mehr Extrakt. Eisdestillation quasi.
Ja.
Aber du hast gefragt, ob die naschen dürfen. Ja, das dürfen die halt immer während des Reifprozesses, Gärprozesses. Oder wenn wir abfüllen, müssen wir natürlich gucken, ob die Dosen korrekt sind. Wenn die gefüllt sind, schmeckt das Bier, bevor wir es füllen. Klar, ein Frühstücksbier oder ein Mittagsbier ist auch immer gestattet. Und Feierabendbier trinken wir auch. Also wir trinken schon Bier, ja.
Sehr gut.
Hab ich gerade gestern ein YouTube-Video gesehen in Bayern. Für alle Brauereien, die unter dem Manteltarifvertrag stehen, ist im Tarifvertrag festgelegt der Haustrunk. Mhm. Das ist das, was Haustrunk bedeutet, eigentlich was die Brauer steuerfrei und zusätzlich zu ihrem Einkommen, was sie nicht versteuern müssen, an Bier mitnehmen dürfen.
Mhm.
Und das sind in Bayern 37 Liter pro Woche pro Kopf. Das sind irgendwie 6,5 Kisten oder irgendwie sowas.
Okay.
Ja, und den haben sie eingefragt, ein Brauer, und was machst du mit dem Rest? Und, ja, das kaufe ich im Supermarkt. ganz so viel trinken wir nicht, aber wir trinken natürlich auch hier.
Genau, das wäre meine nächste Frage gewesen. Ich glaube, hast du uns schon beantwortet, allein schon durch den Genuss, den Gesichtsausdruck, mit welchem Genuss du dein eigenes Bier trinkst, nämlich wie schmecken euch deine Produkte oder eure Produkte?
Ja, aber das ist eine gute Frage. Also Ich trinke tatsächlich nicht nur unser eigenes Bier. Also ich trinke auch sehr viel. Nein, ich trinke sehr viel auch Biere einfach von unseren Freunden oder von anderen Brauereien. Mit dem Ziel eben zu sehen, was machen andere, wie machen die das, worauf legen die Wert. Und einfach die Augen offen zu halten. Man kann ja nicht immer nur durch die Welt sagen, unser Produkt ist das Beste. Sondern man muss mal gucken, was machen andere, wo kann ich was von lernen.
Ja.
Und ich lege mich da gar nicht auf Bier fest. Ich trinke halt auch gerne mal einen Wein oder einen Schnaps oder einen Kaffee oder halt andere Produkte, die handwerklich gemacht sind. Oder ich esse gerne Sachen, einfach um Ideen zu entwickeln fürs Bier. Jetzt ganz beispielsweise vor 3 Wochen, die muss schon 4 hier gewesen sein, da hat mich eine Frau angerufen, sagte, moin, ich bin hier vom Imkerverband aus Kiel und wir feiern im Oktober unser 75-jähriges Bestehen. Habt ihr nicht Lust, ein Honigbier für uns zu machen? Und dann habe ich unseren Brauer gerufen, der stand nämlich gerade an der Bar und hat sein Feierabendbier getrunken. Und der war sofort Feuer und Flamme, weil der hat sich vor ein paar Monaten ein Haus gekauft und hat sich als erstes ein Bienenvolk bestellt. Das ist übrigens mit der Post gekommen. Wusstest du, dass man Bienenvölker per Post bestellen kann?
Da kam dieser
Amazon-Fahrer hier an, hatte so ein Paket in der Hand und es war total am Schwirren, dieses Paket. So und er so, ist Biene drin? So jetzt. In seinem gebrochenen osteuropäischen Deutsch. Und Kevin, ja, ist Biene drin. Oh, oh. So, ja, jedenfalls, er hat sich ein Bienenvolk per Post bestellt. Und der ist jetzt... Ja, kann man machen heutzutage. Der ist Hobby-Imker. Und seit neuerdings. Und halt total hat Spinnen und Schlangen und alles mögliche. Wo wollte ich drauf hinaus?
Achso, egal. Honigbier.
Und er hat einen Garten und so. Und der war sofort Feuer und Flamme von der Idee. Und er hat gesagt, ja, machen wir. Und ich habe gesagt, ja, wir haben Honig. Aber ihr müsst den Honig besorgen, weil Honig ist ja unglaublich teuer. Mhm. Und die standen tatsächlich den nächsten Tag mit 160 Kilo Honig bei uns auf der Tür.
Okay.
Und dann haben wir ein Honigbier gebraut. Und das füllen wir jetzt am Montag ab. Das jetzt im Tank können wir nochmal probieren, wenn ihr Lust habt. Und das Honigbier hat auch schon einen Namen, das heißt nämlich Bzzz. Allein schon, damit die Leute bei mir am Tresen stehen und sagen, bitte, ich hätte gerne ein Bzzz.
Sehr gut. Das ist echt cool. Also das probieren wir auch gerne nochmal. Ja, eben hattest du auch das Thema Essen. Das ist vielleicht ein guter Übergang. Ich glaube, hier bestand noch der Bedarf nach Essen. Ja. Machen wir gleich nochmal kurze Pause. Ja, und ja, perfekt.
Ja, ich schicke die Mädels mal gleich eure Bestellung auf und dann gucken wir gleich mal rum.
Alles klar, prima, vielen Dank. Uns wurde gerade das nächste Bier kredenzt. Das war Trick 17. Pale Ale. Das riecht man. Pale Ale hat so einen ganz eigentümlichen Geruch und auch Geschmack. Ich kann das ganz schlecht beschreiben. Oh, sehr fruchtig, finde ich, oder? Oh, lecker. Also so Mango, ich schmecke da Mango. Und ich würde gerne bei einer Geschmacksnuance mal hören, dass Henning sagt, genau das wollten wir auch erreichen und nicht immer, wenn du das schmeckst, ist er schon.
Das ist wieder ein bisschen her, aber genau, jetzt haben wir ein fruchtiges Bier. Jetzt haben wir ein fruchtiges Bier, unser Trick 17, was ich schon erzählt hatte, ein Bier, wo wir jedes Mal eine andere Hopfensorte verwenden, um diese durchzuprobieren. Aber das Ziel ist immer, ein fruchtiges Bier herzustellen. Das ist vom Bierstil hier ein American Pale Ale. Pale Ale ist ja eigentlich ein alter englischer Bierstil. Und die Amerikaner haben das eben als Expats, als GIs in Europa kennengelernt und eben mit rübergebracht nach Amerika und haben das mit den Zutaten gebraut, die sie dort vor Ort gefunden haben. Und das waren unter anderem Hopfensorten, die eben diese fruchtigen Aromen haben. Und genau daraus ist dieses Pale Ale entstanden. Ja, wenn wir mal Prost.
Ja, Prost. Wir haben eben schon mal kurz genascht, also ich. Und das schmeckt extrem fruchtig.
Ja.
Und ich finde, es hat so einen Hauch von Mango.
Ja. Also ich finde Mango tatsächlich fast ein bisschen Erdbeere noch mit drin oder sowas, ne? Ja, also das ist das Ziel von diesem Bierstil. Also eine Fruchtigkeit ins Bier reinzubringen und die Fruchtigkeit kommt durch den Hopfen da rein. Also nicht durch irgendwelche Fruchtzusätze oder so etwas, sondern durch den Hopfen, der diese Aromen hat. Und bei diesem Bier verwendet man die Technik des Hopfenstopfens. Das heißt, das Bier wird nicht nur während des Brauprozesses hinzugegeben, sondern auch in das fertige Bier im Lagertank. Kommt noch Hopfen hinzu. Das ist Hopfenstopfen oder Kalthopfen. Die Amis sagen Dry Hopping dazu, Trockenhopfen. Warum, weiß ich nicht. Dry macht überhaupt keinen Sinn, weil das wird ja feuchter Hopfen, aber das heißt einfach so.
Vielleicht haben die schon Lütten gehabt von ihrem Produkt, bevor sie sich den Namen überlegt haben.
Das glaube ich auch. Zum Namen vielleicht ein gutes Stichwort, das Bier heißt Trick 17. Die Idee kommt daher, das war eins ein Hobbybrauerrezept von mir. Also ich habe ja erzählt, dass ich nicht als professioneller Brauer angefangen habe, sondern als Hobbybrauer. Und das ist ein altes Rezept von mir. Und das war auch eins der ersten Biere, was wir hier in den Räumen der Brauerei gebraut haben als Testsud. Noch bevor unser Sudhaus da war, haben wir halt auf so einer kleinen, unserer alten Hobbybrauanlage Testsude gemacht. Und ich war dann eines Sonntags hier, ganz alleine, kein Mensch hier, weil wir waren ja noch nicht offen. Ich habe diesen Testsud probiert und gedacht so, oh, Moment der Erleuchtung, so soll mein Bier schmecken. Und in diesem Bier war ein besonderer Hopfen drin, der heißt Nelson. Nelson Sauer kommt aus Neuseeland. Und ich habe dann gleich am Montag versucht, den bei unserem Hopfenhändler zu bestellen. Ich habe gesagt, hier, moin, ich brauche hier 100 Kilo Nelson. Und er hat mich erstmal ausgelacht, weil Hopfen ist halt so eine Sache, die kannst du teilweise nur Vorbestellungen kriegen. Das ist halt manche Sorten super schwierig zu kriegen. Das ist so eine ganz Mafia-Strukturen, so ganz komisch. Und jedenfalls gab es einen Hobbybrauerversand in England, der hatte diesen Nelson-Hopfen. Aber Hobbybrauerversand sagt das schon. Die einzige Bedingung war, pro Person durfte man nur 250 Gramm von diesem Hopfen bestellen.
Okay.
Das heißt, alle meine Freunde, meine Oma, mein Opa, unsere drei Katzen, das Pferd, jeder hat 250 Gramm Hopfen bestellt und alle wohnen in der Wangelstraße 12 in 24539 Neumünster.
Für Zufälle gibt es.
Zufälligerweise. Und dann hatten wir ganz viele kleine Pakete bekommen und hatten genug Hopfen für einen Sud zusammen. Das war das teuerste Bier in der Geschichte dieser Brauerei. Und da kommt der Name her, manchmal braucht man eben Trick 17, um den Hopfen zusammenzubekommen. Okay. Und danach haben wir uns entschlossen, hey, dieses Konzept von einem Pale Ale finden wir gut, aber wir verwenden nicht mehr Nelson, sondern wir nehmen jedes Mal einen anderen Hopfen. Mhm. Und dann gucken wir immer, welche geilen Hopfen. Es gibt auch ständig jedes Jahr neue Hopfenzüchtungen, neue. Es gibt inzwischen auch Hopfenblends, wo man verschiedene Hopfen schon durch diese Hopfenbauern miteinander gemischt werden, wo man es gar nicht mehr reinsortig ist, wie bei einem Wein, einem Cuvée. Und da kriegt man schon jedes Jahr neue Mischungen, Hopfensorten. Und wir probieren uns halt durch die Welt der Hopfen durch. Und jedes Mal das gleiche Grundbier, aber immer noch ein Hopfen drin. Das Bier schmeckt immer etwas anders, aber immer diesen fruchtigen Grundton.
Ich bin ja sonst eher ein Pilztrinker, aber ich habe schon mehrmals, teils durch Geschenke oder solche Geschichten, Pale Ale probiert. Ja. Und ich werde da langsam zum Fan. Ich wollte eben noch eine Geschichte wollte ich eben noch erzählen. Du hattest gerade gesagt, ihr erreicht diese Geschmacksnuancen eben durch natürliche Zutaten und nicht durch irgendwelche künstlichen Zusätze oder sowas. Ja. Ich war mal in Amerika. Und dort war auch eine kleine Brauerei und die hat Biere in verschiedenen Geschmackssorten gemacht. Mit Sicherheit nach dem deutschen Reinheitsgebot. Auf jeden Fall waren da so Sachen wie Erdbeergeschmack oder Kirschgeschmack oder solche dabei. Und eins davon war Kaffeegeschmack. Ich kann mir seitdem nicht erklären, warum man ein Bier brauen sollte, was nach Kaffee schmeckt. Ein Kaffee, der nach Bier schmeckt, das kann ich verstehen. Aber warum sollte man ein Bier brauen, was nach Kaffee schmeckt?
Ja, also wenn man ein Stout oder so etwas, ein dunkler Bierstil macht, Imperial Stout, das ist ja schon sehr nah an einem Kaffee dran. Also diese Röstaromen, vielleicht auch ein bisschen schokoladig, das hat schon sehr viel mit einem Kaffee zu tun. Du kannst natürlich mit einem, wenn du Kaffeebohnen da reinmachst, noch unterstreichen. Also das sind schon Geschmäcker, die zusammenpassen. Also wir können nachher nochmal ein dunkles Stout trinken von uns. Da ist jetzt kein Kaffee drin. Aber wenn wir es trinken, weißt du, was ich meine.
Ah,
also,
okay.
Das ist nicht mehr weit von einem geilen Filterkaffee oder von einem Espresso.
Ja. Also doch nicht ganz so absurd, wie ich seitdem gedacht habe. So, weiter geht's. Jetzt werden hier Dosen und die guten Gläser gereicht. Ich bin gespannt.
Genau, wir hatten ja vorhin über Kaffee gesprochen und Biere, die diese Note haben. Und da wird es mal Zeit, eins aufzumachen.
Ja.
Die haben jetzt den Tunnelblick.
Tunnelblick Export Stout?
Ja, also ein dunkles, kräftiges Bier mit vielen Röstmalzen, Karamellmalze. Und das Bier hat eben genau diese Kaffee-, Schokoladen-, Röstmalznoten mit drin.
Ah, das sieht auch schon sehr dunkel aus.
Ja, ein brauner Schaum drin. Ja, schnuppert mal dran.
Ja, riecht so ein bisschen wie Vitamalz, ne?
Mhm. Malzig sehr, ne? Mhm. Tatsächlich auch schon die ersten oxidativen Noten, also so ein bisschen wie so ein Chetney, so in die Richtung. So rote Früchte irgendwie.
Ja.
Prost.
Okay, ich muss ja gerade so ein bisschen das Gesicht verziehen. Das schmeckt so ein bisschen wie Guinness.
Ja, Guinness ist ja auch ein Stout. Und das ist jetzt ein bisschen vollmundiger, ein bisschen kräftiger, 7,5%. Aber geht natürlich in diese Richtung.
Ja. Guinness ist überhaupt nicht mein Bier.
Keine Ahnung.
Das würde ich niemals verneinen, aber ich mag das einfach überhaupt nicht. Ich, Guinness hat da so eine unfassbar lange Tradition und ist eigentlich irgendwie auch ein cooles Bier, sieht cool aus, wenn man das eingießt, aber ich möchte es gerne mögen, aber ich mag es einfach nicht.
Nee, alles gut, also kann ich auch verstehen, wenn jemand sagt, so dieser Geschmack, diese Röstigkeit ist gar nicht meins, aber genau das wollen wir erreichen. Wir bieten halt eine irre Bandbreite an verschiedenen Bieren und wir finden eigentlich für jeden irgendein Bier, was ihm schmeckt. Und wenn du jetzt sagst, wir haben 12 Biere am Hahn immer, ich habe da 12 von probiert und ich habe 2 Biere gefunden, die mir schmecken, bin ich total zufrieden. Also alles gut. Mhm. Aber wir haben für jeden, ich glaube, das war bei dir genauso, dass du sagst, ich trinke eigentlich gar kein Bier und am Ende hast du gesagt, ja, oh, das schmeckt mir aber trotzdem. Ja. Genau. Und genau das ist das Ziel, zu zeigen, welche irre Bandbreite hat eigentlich Bier, was kann Bier und wie kann es schmecken. Und wenn du sagst, das Bier ist überhaupt gar nicht meins, alles okay. Also genau gut. Ich mag Leute, die sagen können, das schmeckt mir nicht. Mhm. Also die genau, gar nicht, ich will gar nicht mehr hören. Das ist das Ziel.
Also das schmeckt mir nicht. Hattest du probiert, Kathi?
Genau, und ich habe vor 10 Minuten ist hier gerade ein Gast rausgegangen, der ist jede Woche bei uns, der trinkt nur dieses Bier. Das ist sein absoluter Favorite, der liebt das. So, und das ist doch wunderschön, dass wir alle verschiedene Geschmäcker haben. Jeder weiß, das ist was Gutes. Es muss mir nicht schmecken, aber wenn ich was gefunden habe, ist das super.
Das ist auch, ich kann mir das auch schon vorstellen, dass es das Leuten schmeckt, weil es schmeckt sehr, ja, speziell ist so ein blöder Begriff, aber es hat echt eine Bandbreite an Geschmacksnuancen. Es riecht interessant, es riecht vielfältig und es schmeckt auch vielfältig.
Es hat halt viel Geschmack, ne?
Ja, genau.
Ich hätte noch einen Vorschlag für den Rest von dieser Folge hier. Wollen wir einmal unser Sudhaus zusammen angucken? Und dann können wir einmal beschreiben, wie das aussieht und was die Leute hier sehen können. Und dann hätte ich den Vorschlag, dass wir nochmal ein Bier zwickeln. Du hast ja gelernt, was ein Zwickel ist.
Ja, das ist, wenn man das so abzwackelt.
Abzwackelt, genau. Dann zwackeln wir nochmal einen Zwickel. Dann probieren wir nochmal ein Bier aus dem Tank. Das ist, glaube ich, interessanter, als wenn wir noch länger hier schnacken, oder?
Ja, sehr gerne.
Wollen wir einmal reingehen?
Ja.
Ja. Dann zwackeln wir ein Bier.
Zwackeln wir ein Bier.
Moin.
Ja, das muss man sich ja mal angucken, ne? So, dann verlassen wir mal unseren angestammten Platz und folgen Henning ins Sudhaus. Ah, beim HSV steht es noch 0-0. Das ist auch gut zu wissen. Großer Bildschirm hier vor dem Tresen. Einige HSV-Fans. Man erkennt sie nicht nur an den Trikots, sondern auch an den Sorgenfalten. Der Bildschirm ist einfach nur ein Beamer, der hier auf die helle Wand das Bild wirft. Ja, so, jetzt gehen wir hier mal ins Allerheiligste. Über
Steuerlager.
Genau.
Also das hier ist unser Sudhaus, was ihr hier seht im Hintergrund. Das sind 2 große Behälterpötte, ungefähr, ich würde sagen, so 4 Meter lang mal 2 Meter und Höhe ist ungefähr 3 Meter auf einem großen Edelstahlgestell. Das ist unser Sudhaus und hiermit können wir 2000 Liter Bier auf einmal brauen. Also hier erfolgt der Brauvorgang und hinter uns seht ihr eine Reihe von Tanks. Die haben auch eine Kapazität von 2000 Litern. Also genau ein Sud passt in einen Tank rein. Und genau, wir machen eben pro Sud ein Bier in einen Tank. Also wir brauen nicht mehrere Sude in einen Tank. Und so können wir dann eben das Bier herstellen. Und hier seht ihr, der Tank hinter uns, der ist noch so ein bisschen am Blubbern. Der ist fast fertig. Der ist fast durchgegoren. Ich glaube, der wird noch so 2-3 Tage gären und dann wird er kalt gestellt und reift noch 3-4 Wochen vor sich hin, bevor er dann fertig ist zum Abfüllen.
Ich sehe hier eine Druckanzeige, die jetzt fast bei 2 Bar steht. Ja. Das heißt, der steht natürlich durch das abgehende CO2 unter Druck?
Ja, genau. Es ist so, dass beim Brauen stellen wir eine Zuckerlösung her, die sogenannte Bierwürze, und die wird dann von der Hefe verstoffwechselt und dabei entsteht Alkohol und Kohlensäure. Und die Kohlensäure lassen wir gezielt ab, weil sonst würde ja der Tank irgendwann explodieren. Und dafür gibt es das Spunddruckventil, das ist hier oben drauf, das jetzt hier so ein bisschen blubbert. Und auch bei dem können wir eben gezielt einen gewissen Gegendruck einstellen, abhängig von der Gärtemperatur und von der Lagertemperatur. Und dieser Kohlensäuredruck bindet sich dann im Bier. Also die Blubberblasen, die wir im Bier haben, ist natürlich Gärungskohlensäure, genau wie beim Champagner zum Beispiel.
Das heißt, das ist so eine Art Überdruckventil.
Überdruckventil, genau. Also ganz platt gesprochen ist ein Überdruckventil. Ja. Und hier ist jetzt zum Beispiel unser Hinselmann drin, unser dunkles, am 6.9. gebraut.
Ach ja, hier, das ist hier mit weißem Edding, glaube ich, ist, ja, wenn ich das richtig sehe, draufgeschrieben.
Mit einem Kreidestift, dass wir wissen,
Ja, die Aufregung im Hintergrund
HSV
eben.
HSV führt 1-0.
Ja, genau. Ja, genau.
Sehr gut, sehr gut. Das Wichtige. Ne? Ach, wir sind auch übrigens eine Sky Sports Bahn.
Sehr gut, das haben wir gesehen, das haben wir auch gehofft, dass wir hier noch ein bisschen was vom HSV sehen können.
Ja, genau. Aber Bier ist viel wichtiger als Fußball.
Ja, es ergänzt sich, würde ich sagen.
Ergänzt sich ganz gut. Genau, also das sind hier die Hallen, wo wir Bier produzieren und das ist tatsächlich die ganze Produktionsstätte. Und da, wo jetzt die Menschen sitzen auf Bierbänken und fröhlich Bier trinken, ist unter der Woche unsere Produktionsstandfläche. Da füllen wir Fässer ab, füllen wir Dosen ab. Und am Donnerstagnachmittag wird alles feucht durchgewischt, mit Chlor abgesprüht und dann kommen Bierbänke hin und die Leute können hier Bier trinken.
Das ist echt faszinierend, weil so wie das hier aussieht, mit einer Verköstigung, vielleicht einem Fernseher und so ein paar Sudkesseln, das kennt man auch aus anderen Locations. Ja. Aber da ist es eben fake. Und wir stehen jetzt hier wirklich tatsächlich mittendrin, wo tatsächlich, wie du sagtest, eben dann die Arbeit stattfindet.
Genau, hier stehen, wir nehmen uns die leeren Fässer, die wir montags reinigen müssen. Das ist so ungefähr das, was wir in der Woche durchjagen an Fässern. Hinter dir stehen auch welche. Ja, also das ist wirklich alles echt. Das ist keine Kunst. Das ist wirklich.
Ja, da können wir uns denn, ja, vielleicht gleich nochmal beim Zwackeln oder Zwickeln.
Zwickeln,
Entschuldigung.
Zwickeln ist das davon. Abzwackeln von Bier.
Ja, genau. Zwickeln ist das Abzwackeln von Bier. Das kann man sich so vielleicht merken.
Das ist der Zwickel übrigens, ja. Ah. So sieht er aus. Das ist eine gedrehte Edelstahlspirale. Bei Brauern auch Schweineschwanz genannt.
Ja.
Das sieht halt genauso aus wie ein gedrehter Schweineschwanz. Und das dient einfach dazu, das Bier während des Zwickels zu beruhigen, dass man eben nicht nur Schaum hat im Glas, okay, sondern eben auch eine Flüssigkeit.
Ja.
Ja. Und jetzt als letzten Programmpunkt heute zwickeln wir mal Bier, würde ich sagen.
Oh, ich bin sehr gespannt.
Los geht's.
Genau, du hast diese Sprühflasche in der Hand. Ich habe hier gesehen, die hängt hier so ziemlich an jedem dieser Braukessel dran. Was ist da drin?
Einfach Alkohol.
Oh, lecker. Also zum Desinfizieren. Nee,
zum Desinfizieren. Halt, wenn man einen Tank aufmacht, irgendwo eine Probe nimmt, irgendwas anschließt, sprühen wir natürlich Alkohol drauf, um sicher zu gehen, dass es desinfiziert ist. Wir reinigen die natürlich immer und schrubben die, aber bevor irgendwas angeschrubbt wird, kommt immer einmal Alkohol drauf, einfach nur um sicher zu gehen.
Ja.
Deswegen hängen die hier einfach überall rum, dass jeder die immer griffbereit hat und das ist so automatisch so ein Griff, einmal Alkohol drauf und fertig.
Alles klar.
So kommt Alkohol ins Bier, ne? Also genau, mit der Sprühflasche.
Ja, wenn der Braumeister zu oft zwickelt, dann ist auch mehr Bier drin, mehr Alkohol drin.
Ja, genau. Und, Hast du noch?
Ja.
Genau, vielleicht ganz interessant, hier ist der Hobbybrauer-Stammtisch. Es gibt in der Münster so eine Hobbybrauergruppe, die quasi das gleiche wie ich angefangen haben. Und die treffen sich hier immer und ja, mit denen machen wir auch immer viel Quatsch.
Sehr gut.
Genau, jetzt zwickeln wir mal ein Bier. Marco holt mal ein Tablett, kleine Gläser, ne? Sammelst du die selber raus vorne? Das Bier hier quasi in dem Steuerlager ist nicht versteuert. Und was wir jetzt hier abzwickeln, muss ich natürlich notieren, damit ich das versteuere. Weil in dem Moment, wo es das Steuerlager verlässt, ist es erst steuerpflichtig.
Ah, okay.
Genau, und das heißt, hier reift es, hier gärt es und wir versteuern das Bier, was abgefüllt wird.
Achso, das ist einfach nur mal ein Hinweis, hier bitte nichts rausnehmen, weil ansonsten gibt es Probleme.
Also, die Bier stehen und die Tanks stehen unter anderthalb Bar Druck. Also der Gast, der sich hier unter anderthalb Bar Druck irgendwie Bier rauszwickelt, der hat das auch irgendwie verdient. Aber nein, natürlich, das ist unversteuertes Bier, das darf man nicht entnehmen. Entsprechend ist das eben die Grenze, wo die Leute hin dürfen oder nicht hin dürfen. Deswegen ist hier auch so eine Absperre.
Ich wollte sagen, notfalls wird es dieses Band vielleicht auch noch verraten.
Das Hochsicherheitsband.
Ja. Oh, Entschuldigung. So, Henning steht jetzt an einem von den Bottichen. Besprüht den Hahn, der da vorne dran ist, mit dem Alkohol. Befestigt daran jetzt diesen, Henning, wie hieß das Ding nochmal? Mit dem Schweineschwanz. Öffnet das und kommt auch direkt schon unten was raus, mit Druck. Er lässt es ja so ein bisschen durchlaufen. So, und hält jetzt das erste Glas da drunter. Was sich auch direkt, wer hätte es gedacht, mit Bier füllt. So, beim HSV steht es gerade 1-1. Ach, und ich sehe gerade, was an dem Gärfest dran steht, an Gärbottich dran steht, da steht Bzzz. Also das ist das Honigbier, was Henning vorhin erwähnt hat. So, Henning ist mit dem Zwickeln fertig. Dankeschön. So, wir haben eben schon ein bisschen geluschert. Das ist das Bzzz, richtig?
Genau, so eine leichte Honignote von dem Honig da drin. Und einfach so eine süße Malzigkeit an der Nase.
Ja, Honig rieche ich noch nicht raus.
Wie wie gesagt, der ist halt komplett durchgegoren immer, ne? Ja. Weil Honig ein einfacher Zucker ist, den die Hefe gerne kann.
Entschuldigung. Auf jeden Fall hat das so eine süßliche Note. Mhm. Aber schmeckst du da Honig raus? Das liegt schon an dem Stout-Bier.
Also hat im Geschmack so ein bisschen so eine Honigwürzigkeit. Ist halt auch saukalt, ne?
Ich mag kaltes Bier.
Ja, das ist natürlich immer für den Geschmack. Und das Bier hat 8% Alkohol, ich finde, die schmeckt man gar nicht. Ne? Das ist halt super, nee, super gefährlich, dieses Bier. Und das wird halt beim Imkerfest ausgeschenkt. Ich glaube, das wird eine wilde Party.
Das, ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja perfekt.
Ja, ganz lieben Dank, dass ihr da seid.
Ja, danke, dass wir da sein
dürfen. Genau, probiert doch noch ein bisschen durch die Karte. Und,
genau.
Ich lade alle ein, herzukommen. Und wir haben immer 12 Sorten Bier vom Fass. Gebt mir Pizza, wenn ihr Lust habt, und könnt euch die Brauerei angucken.
Ja,
wenn ich da bin, mach ich auch immer gerne eine Führung. Genau.
Ja, perfekt. Vielen, vielen Dank. Es hat Spaß gemacht. Wir bleiben im Moment sicherlich noch hier.
Ja,
sind
ja noch Hamburg.
Ja, eben. Genau. Und das ein oder andere Bierchen werden wir dann noch probieren. Du hattest auf der Homepage auch so Probierpakete mit Dosen. Dosenbier verkauft ihr hier wahrscheinlich auch,
genau,
ne?
Genau, alle Sorten.
Ja, genau.
Da kann man sich zusammenstellen, wie man möchte.
Da werden wir sicherlich noch mal ein paar mitnehmen, die wir heute nicht geschafft haben zu probieren, um das dann noch abzuschließen.
Ja, genau. Probiert euch durch. Ihr habt ja noch ein bisschen Zeit und wie gesagt, schön, dass ihr da seid.
Ja, vielen Dank.
Dankeschön.
Zwei Fragen hatte ich noch.
Ja.
Und zwar, gibt es einen speziellen Brauergruß, sowas wie Glück auf bei den Bergleuten? Und falls es sowas nicht gibt, wie sollte so ein Gruß deiner Meinung nach heißen?
Oi, oi, oi. Ich bin ja kein Brauer, deswegen kenne ich den noch nicht. Ich bin den geheimen Brauergruß.
Okay, so könntest du ja sonst deinen Braumeister noch mal fragen.
Genau. Also, weiß nicht, Prost und gut Durst oder so.
Das,
ja.
Das ist gut.
Hopfen und Malz, Gott erhalts.
Ja, perfekt. Das wäre der perfekte
Gruß.
Ja,
genau.
Alles klar.
So, das war unser Besuch in der Wittdorfer Brauerei. Ich kriege hier gerade von der Regie noch einen Hinweis. Kadi, worum geht's?
Wer kleine Kinder hat im Alter von 3 bis 10, Willi Kiel in Nordhorf bietet eine Nikolausstiefel-Aktion an. Ihr könnt eine kostenlose Bastelvorlage in dem Geschäft abholen, mit Namen und Alter versehen und bis zum 30.11. wieder abgeben. Und dann bekommt ihr am Mittwoch, den 6.12., Nikolaustag natürlich, einen toll gefüllten Nikolausstiefel zurück mit vielen Überraschungen. Das haben wir selber schon gemacht. Das ist immer eine ganz tolle Sache. Überlegt es euch und besucht mal Willi Kiel.
Ja, das war ein Hinweis in der Nordhof Regional. Gut, dann habe ich noch einen Hinweis für euch zum Thema, wie wir die Welt ein wenig besser machen können. Und zwar, die Verbreitung von Fake News ist ein großes Thema in den sozialen Medien. Da wäre mein ganz persönlicher Aufruf an euch alle, die ihr soziale Medien nutzt, bevor ihr etwas teilt, was euch vielleicht aufregt, erst nachdenken, dann klicken. Das ist auch das Motto von einer Seite, die sitzt, glaube ich, in Österreich, die sich mit Fake News auseinandersetzt. Neulich kam was rum, dass irgendein Politiker sich gegen die Witwenrente ausgesprochen hat. Das wurde auch in meinem Bekanntenkreis geteilt. Das war natürlich totaler Blödsinn. Konnte man auf der Seite, die nennt sich mimikarma.org, stellen wir in die Shownotes, konnte man das sehr schnell und sehr gut nachlesen, dass das Quatsch gewesen ist. Also die Bitte ist, bevor ihr Dinge verbreitet, bevor ihr Themen und Bilder teilt, erstmal nachdenken, vielleicht mal gucken, ob das wirklich der Wahrheit entspricht, weil ihr beteiligt euch sonst an der Verbreitung von Fehlinformationen, an der Verbreitung von Hass. Das alles macht die Gesellschaft nicht besser. Also meine Bitte, zuerst denken, dann klicken. Vielen Dank. So, zweites Thema, wie wir die Welt ein wenig besser machen können. Die besinnliche Jahreszeit steht bevor. Ich habe in den letzten Jahren immer Schwierigkeiten gehabt, in Weihnachtsstimmung zu kommen. Wie kommt ihr eigentlich in Weihnachtsstimmung? Schickt uns doch gerne mal einen kurzen Satz, was ihr macht, um in Weihnachtsstimmung zu kommen. Gibt es in eurem Ort vielleicht auch Veranstaltungen, die euch dabei helfen? Sowas wie den offenen Adventskalender in Schülp. Wir freuen uns da auf euer Feedback. So, kommen wir zum Wichtigsten, zum Sport. Kathi verdreht die Augen. Okay, die letzten Spiele des Hamburger Sportvereins. Am 7.10. Auswärtsspiel gegen Wiesbaden, 1:1. Gegen die Aufsteiger tut der HSV sich hier tatsächlich immer wieder schwer. 21.10. Heimspiel gegen Greuther Fürth. 2:0 Heimsieg für den Hamburger Sportverein. Das letzte Spiel war am 28.10. Auswärtsspiel gegen Kaiserslautern. Da steht das Ergebnis erstaunlicherweise nicht auf der Homepage vom Hamburger Sportverein. Kadi guckt parallel mal, wie das ausgegangen ist in der Kicker-App.
3-3.
Genau, 3-3. Die nächsten Spiele wären heute, 4.11. Heimspiel gegen Magdeburg. Am 11.11. der Nordklassiker. Mittlerweile ist es, kann man das, glaube ich, schon als Nordklassiker bezeichnen. Holstein Kiel gegen den Hamburger Sportverein. Und am 24.11. Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig. So, und dann sei noch darauf hingewiesen, dass am 31.10. der HSV gegen Arminia Bielefeld im DFB-Pokal 3-4 auswärts nach Elfmeterschießen gewonnen hat und damit in der nächsten Runde des DFB-Pokals ist. Sprechen wir über unsere Freunde in Kiel. Am 8.10. hat Kiel zu Hause 1-1 gegen Elversberg gespielt. Am 22.10. auswärts 1-3 gegen Rostock gewonnen. Und am 29.10. zu Hause 2-0 gegen Nürnberg verloren. Die nächsten Spiele sind am 4.11., also heute, Auswärtsspiel in Osnabrück. Am 11.11. Heimspiel gegen den Hamburger Sportverein und am 26.11. Auswärtsspiel gegen Kaiserslautern. Am 1.11. haben die Störche zu Hause gegen Magdeburg im DFB-Pokal gespielt und haben leider mit 3-4 verloren und sind nach Elfmeterschießen und sind damit leider aus dem Pokal ausgeschieden. Haltet die Ohren steif, Jungs, Kopf hoch. Wird schon. So, und damit sind wir auch schon am Ende unseres heutigen Podcasts. Ich hoffe, die etwas andere Form hat euch gefallen. Wie immer freuen wir uns da über Feedback an mail@podcastnordhoferland.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf 5 Sterne von euch in eurem Podcast-Player und euer Feedback. Bis zum nächsten Mal verabschieden sich
Adi
und Willi. Tschüss!